Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine große Sängerin, ein Star, eine Diva, auch eine Romanfigur. All das ist Ingrid Cavenn. Und jetzt gibt es ein Buch mit langen, intensiven Gesprächen mit Ingrid Cavenn. Darüber habe ich mit ihr geredet, auch über ihr Selbstverständnis als Frau.
Ich fühle mich ja irgendwie als Feministin geboren in unserem Haushalt. Es gab keinen wirklichen Macho da in der Gegend, nicht? Und die Frauen hatten so eine Selbstverständlichkeit in ihrem Dasein. Aber sie sind nicht rumgelaufen mit der Trompete. Ich bin jetzt die starke Frau.
Die Sängerin und Schauspielerin Ingrid Cavenn gleich hier im Gespräch über starke Frauen, über Diven und Hexen und über ihren Textdichter Hans-Magnus Enzensberger. Im Kamper Verlag ist jetzt ein Gesprächsbuch mit der Sängerin und Schauspielerin Ingrid Cavenn erschienen. Der Verlag stellt sie vor als letzte deutsche Diva. Eine Diva war Ingrid Cavenn bei ihren vielen umjubelten Auftritten in Frankreich, auf großen Bühnen, auch bei ihren Tourneen. In Frankreich wird sie noch mehr geschätzt und bewundert als in Deutschland. Sie wurde dort unter anderem ausgezeichnet als Commandeur des Arts et des Lettres. Bei uns ist sie auch durch ihre Rollen in Fassbinder-Filmen und durch ihre kurze Ehe mit Rainer Werner Fassbinder bekannt. Heute ist Ingrid Cavenn 83. Ich habe sie in Paris angerufen vor der Sendung und natürlich erstmal guten Tag gesagt. Also hallo, Frau Cavenn.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sehr gerne, Frau Cavenn. Das Buch, das ist im Kamper Verlag erschienen und der Verlag, der stellt sie im Buch vor mit dem Satz: Ingrid Cavenn gilt als die letzte deutsche Diva, wird verglichen mit Edith Piaf und Marlene Dietrich. Wie geht's Ihnen denn mit dieser Vorstellung Ihres Verlages als letzte deutsche Diva?
Naja, es stört mich nicht, sagen wir mal so. Aber der Begriff Diva ist ja nun etwas in Ungnade gefallen, würde ich sagen. Das waren ja mal Operndivas oder das waren eigentlich doch eine Zeit lang Leute, die auch etwas zeigen konnten von ihrer Kunst und die vielleicht eine Art hatten, die nicht jeder sofort verstehen konnte, aber bei dem man ein Vergnügen hatte, dir das woanders hinführte. Nun, haben Sie schon gemerkt, wie ich hier die Sachen so leite, dass sie mir wieder gefallen. Ne?
Ja, sehr geschickt, sehr geschickt. Zu Ihrem Divenstatus gehört ja unter anderem, dass der große Modemacher Yves Saint Laurent ein Kleid für Sie entworfen hat. Das passiert ja nun nicht jeder Sängerin. Was war das für ein Kleid? Können Sie uns das erzählen?
Ach, das war ein langer schwarzer Fummel aus bester Seide, italienischer Seide. Und bei dem Yves mich gebeten hat zu sagen, welche Seite möchtest du denn haben? Und ich habe gesagt, diese Seite. Und das war die glänzende, aber eigentlich war das die innere. Aber Yves hatte so eine Beziehung mit mir, wo er vieles ihm Spaß gemacht hat, was er bei Mannequins oder so weiter nicht geduldet hätte. Zum Beispiel konnte ich zu ihm kommen und ohne Schminke und ohne besondere Frisur oder sowas, das hätte er bei seinen Mannequins nicht geduldet. Also es war so eine Beziehung, die ich oft habe, das Vergnügen habe und auch die Chance habe, eine spielerische Beziehung.
Über eine andere Diva, die eben auch erwähnt wurde in diesem Satz des Verlages, Marlene Dietrich, da über sie sprechen Sie als Ute Cohn. Sie fragt in dem Gesprächsbuch, welche Stimmen die Sie denn beeinflusst haben. Und da sagen Sie, Marlene Dietrich mit ihrer sehr artifiziellen Art männlicher Erotik. Das fand ich ja interessant. Wie meinen Sie das, die männliche Erotik von Marlene Dietrich?
Aber wir werden ja natürlich jetzt nicht genügend Zeit haben über die differenzierten und vielfältigen Möglichkeiten der Erotik zu sprechen. Also sie hat einfach, sagen wir mal ganz oberflächlich, sie hat sich in so einen Smoking geworfen und hat einen so die Hand so an den Colt gelegt. Und das war aber auch schon von Mae West so geprägt und hat diesen leichten Cowboy-Gang in so eine ganz weibliche feminine Richtung gedrängt. Nun war das aber da, diese Haltung. Das hat sie auch in ihre Stimme gelegt. Und das war ja auch sehr interessant damals, dass man das in diese Art Cowboy-Haltung und innere Flapsigkeit äußern konnte und nicht das dem Mann überlässt. Es geht noch weiter natürlich, aber das muss ich ja jetzt nicht drauf eingehen. Sie war ja auch eher bisexuell veranlagt und hat dann diese Seite, diese männliche Chuzpe vorzustellen, vor den, ganz bestimmt bei Marlene, vor der sehr verletzlichen und ängstlichen und zärtlichen weiblichen Komponente.
Ich frage auch danach, weil es in Ihrem Buch immer wieder auch um Weiblichkeit und Männlichkeit geht. Und Sie sagen an einer Stelle mal, dass Sie selbst nie eine starke Frau sein wollten. Wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie mit starker Frau eine Frau, die handelt, wie Männer sonst handeln?
Voilà, das ist auch nicht nötig, ja, meine ich heute noch. Ich fühle mich ja irgendwie als Feministin geboren. In unserem Haushalt gab es keinen, und auch drumherum, Onkels oder so weiter, Großvater, es gab keinen wirklichen Macho da in der Gegend, nicht? Und die Frauen waren eigentlich selbstverständlich, hatten so eine Selbstverständlichkeit in ihrem Dasein. Natürlich auch die Frauen im Krieg und nach dem Krieg konnten sich ja gar nicht leisten, schwächlich zu sein oder sowas. Aber sie sind nicht rumgelaufen mit der Trompete. Ich bin jetzt die starke Frau. Das ist, ich weiß nicht, es ist das ist vom Klang her so steril oder auch so festgelegt. Da will ich mich doch gar nicht, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Ich denke, das, was bei der Weiblichkeit so ein großer Vorteil sein könnte, ist, dass man beweglich ist und kritisch sein muss und will. Und Nuancen einbringt, nicht? Also dieses glatte Gedinges, was oft missverständlich ist und die starke Frau charakterisieren soll, das ist doch oft eine Einengung in einen Rahmen, den man nur behandeln kann, indem man ihn sprengt. Das geht doch nicht so, dass man da jetzt das Modell des Mannes übernimmt und dann solche Sachen machen, die eigentlich die Männer gemacht haben und die macht halt die Frau jetzt. Das ist so irgendwie ein langweiliges Projekt, meiner Meinung nach. Allerdings muss ich sagen, ich lebe in einem Umfeld, in dem ich nicht unterdrückt bin oder zweitrangig bin oder sowas. Ich verstehe absolut, dass diese Frauen sich heute in Anklagepositionen stellen und etwas auch erzählen, was ihnen angetan wurde und dass sie das offen sagen müssen. Und das ist prima.
Wobei sie sich ja auch mit Catherine Deneuve zusammen gegen zumindest Teile der französischen MeToo-Bewegung gewandt haben, oder?
Natürlich. Also da gab es natürlich auch Missverständnisse. Niemand von, also weder Catherine Deneuve oder Millet, ist der Meinung, dass ein Mann angreifen darf oder auch insistieren darf, wenn es unangenehm wird. Auf diese Idee wären wir ja natürlich nie gekommen, dass das geschehen darf. Natürlich muss das bestraft werden. Aber es gibt dann dieses Abgleiten in Anklagen, die Jahrzehnte zurückliegen und die meiner Meinung nach sogar zum Bumerang werden in unserer Gesellschaft. Denn oftmals werden diese Männer ja gar nicht mehr bestraft, aber sie werden ausgeschlossen sozusagen aus dem Gleis, in dem sie bisher gefahren sind. Das bringt aber nicht viel. Ne? Wenn das wirklich eine Frau befreien sollte, na gut. Da habe ich nichts dagegen.
Frau Kaveen, Sie selbst, das fand ich interessant, Sie sagen an einer Stelle, dass Sie sich selbst eher, auch in Ihrem Frausein, sich eher im Hexenbereich ansiedeln. Überhaupt kommt der Begriff der Hexe überraschend oft vor in dem Buch. Was ist denn Ihr Hexenbereich, Frau Kaveen?
Ich muss sagen, es ist eigentlich etwas, was ich gar nicht selber so gut verstehe, dass ich sehr früh und immer wieder so für viele Frauen und Männer so anziehend war, obwohl ich doch selbst immer wieder krank war. Also wenn ich mal hübsch war, das war immer für mich gebunden an eine Situation, in der ich nicht krank war. Aber ich sah mich nie als besonders Schönheit oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe dieses Bewusstsein, dass ich anziehend sein kann, immer noch bewahrt, sogar in meinem Alter jetzt. Das macht mich lachen. Also ich muss selber drüber lachen.
Sie sind ja auch erst Anfang 80 gerade mal.
Bitte?
Sie sind ja auch erst Anfang 80 gerade mal.
Ja, aber Gott, ich meine, in unserer Gesellschaft ist das natürlich ein ziemlich hohes Alter, um noch attraktiv und anziehend und sowas sein zu wollen. Aber ich kann mich gar nicht daran hindern. Das ist so verrückt. Das klingt wirklich wahrscheinlich sehr größenwahnsinnig oder was weiß ich. Oder ich fühle mich immer noch so, ich bremse mich immer noch manchmal, um nicht zu um nicht so anziehend zu sein. Ja, es war.
Wir waren vorhin beim Begriff der Diva und zur Diva sind Sie als Sängerin geworden. Sie sagen jetzt in dem Buch, wer hat denn so viele Lieder von so vielen tollen Leuten auf den Leib beschrieben bekommen, wie ich zum Beispiel von Hans-Magnus Enzensberger, Rainer Werner Fassbinder, Wolf Wondratschek, Jean-Jacques Jules, Per Raben, Rosa von Braunheim und. Das ist ja wirklich eine stolze Reihe. Können Sie uns vielleicht am Beispiel von Hans-Magnus Enzensberger das schildern? Was hat er Ihnen für Lieder auf den Leib geschrieben?
Ach, zum Beispiel, ich habe keine Lust zu tingeln. Heute bleibe ich einfach liegen und sehe die Wolken vor mir, wie sie dahin fliegen und sie sind nichts und sie sind alles. Zum Beispiel. Mhm. Und Hans Magnus kam mit diesen Liedern nach Paris. Wir waren uns noch nicht begegnet und er hatte meine erste Platte, die Pigalle-Platte gehört, meine Stimme gehört und hat das auf die Stimme geschrieben, ja. Ja. Mhm. Er hat vielleicht wusste er natürlich irgendwas über mich. Aber das war so sehr eigentlich auf meine Art Seele geschrieben, dass ich eigentlich im Moment sehr erstaunt war, ne?
Hans-Magnus Enzensberger, seine Texte für Ihre Lieder. Jetzt gibt es dieses neue Buch, da hat Ihnen Ute Kohn, die hat Ihnen ja wirklich große Fragen immer vorgelegt. Ist romantische Liebe heute noch möglich?
Ja, ganz sauer. Aber sie hat letztendlich, da war das ihre Kraft, das durchzuziehen. Das hat diesem Buch so eine Haltung gegeben, wo ich dann immer wieder musste versuchen, das Ding runterzuschrauben. Aber das war ja, sie kannte mich ein bisschen von anderen Interviews von Zeitungen. Und da war das okay. Aber plötzlich für ein Buch wollte ich natürlich nicht in die Ecke kommen, große Ratschläge zu geben oder Ideologien zu vertreten oder dies oder das, was in allen Medien rumläuft. Dazu wollte ich nicht hergeben oder äußern.
Es gibt ja auch ein anderes Buch über Sie, Frau Kaveen, ein Roman, den Ihr Lebensgefährte Jean-Jacques Jules geschrieben hat. Der hat 2001 dafür den Prix Goncourt bekommen, also den französischen Romanpreis. In welchem Buch erfährt man eigentlich mehr über Sie? In dem Roman oder jetzt in dem neuen Gesprächsbuch?
Oh, das ist eine ganz verschiedene Lesart. Man erfährt nicht mehr oder weniger, sondern anderes. Ein Roman in literarischer Sprache verfasst, vermittelt etwas über den Titel hinaus, über den Stoff hinaus. Wenn es ein hervorragender Schriftsteller ist, wie Jean-Jacques Jules, hier in Frankreich anerkannt als sehr wichtiger moderner Schriftsteller, dann ist dieses Thema Ingrid Cavan mit ihrem Leben nicht begrenzt auf dieses Leben dieser Person. Dann spricht daraus über eine poetische, literarische Form etwas ganz anderes, nämlich im Grunde auch etwas über die Seele Europas, wenn man so will, oder über das, was von den schrecklichen Geschichten oder auch des Krieges oder aber auch aus der europäischen Kultur, die begrenzt ist, noch übrig geblieben ist. Das sind ganz andere Sachen. Was hier bei diesem Buch entsteht, ist etwas viel Alltäglicheres, was man so alltäglich mit seinen eigenen Gedanken rumträgt. Und es ist etwas über Chaos, über mein eigenes Chaos in meinem Leben entstanden durch diese ewigen als Kind diese Erstickungsanfälle und Allergien, schrecklichen Allergien der Haut, das hat mich immer wieder verfolgt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Literatur ist ein ganz anderer, für mich lebenswichtiger Zustand. Ich brauche das zum Beispiel, ich muss lesen können. Und das kann ich in einem Interview nicht ersetzen. Ne? Aber es gibt ja auch viele Tatsachen. Also Schüler ist nur von Tatsachen ausgegangen, nicht? Aber die sind transponiert in eine Sprache und die bietet sich für jeden an, etwas drauf zu projizieren, was mit seinem eigenen Leben zu tun hat und weitergehen kann. Voilà.
Ingrid Cavin heißt das Buch von Jean-Jacques Jules und das neue Buch, das heißt Chaos oder Chaos, Fragezeichen, Hinhören, Singen. Ingrid Cavin im Gespräch mit Ute Kohn, erschienen ist das Buch im Kamper Verlag mit knapp 180 Seiten. Frau Cavin, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Wiedersehen.
Adventskalender.
Ich heiße Ralf Müller-Schmidt, ich bin Programmchef von Deutschlandfunk Kultur und ich empfehle ein Buch von Jonathan Franzen, Crossroads, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Das ist ein Buch über eine schwierige Familie, die sich entzweit, die sich dann teilweise wieder findet, trotz großer Anstrengungen nie wieder so richtig zusammenkommt. Und das ist ein Buch über die gewaltige Kraft der Moral und die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man versucht, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das klappt nämlich eigentlich nie. Besonders an dem Buch ist, dass damals, in der Vorzeit, also 1971, es noch kein Internet gab. Kein Social Media, keine Smartphones, vom Fernsehen ist auch überhaupt nicht die Rede in dem Buch. Und wer was erleben will, der braucht entweder Religion, Sex oder Drogen und manchmal auch alles gleichzeitig. Und wenn das alles zusammenkommt, das sind dann schon ganz große Momente. Manchmal humorvoll, manchmal auch ziemlich abgründig, die Friendsen da gelingen. Ich schenke das Buch einem guten Freund, der ist Arzt. Und ich glaube, der wird die Figuren und die Geschichte genauso mögen wie ich. Jonathan Franzen, Crossroads, im Rowohlt Verlag erschienen. Tolles Buch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich habe eine neue Berufsbezeichnung kennengelernt, den Oberfluchtmeister. Als Oberfluchtmeister porträtiert der Historiker Golo Maurer den Dichter und Minister Goethe in seinem Buch Heimreise, Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst. Unser Kritiker für das Buch ist Michael Opitz. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Mayer.
Das Buch hat schon begeisterte Kritiken bekommen, aber sagen Sie, ist das nicht mindestens das 100. Buch über Goethes Italienreise und die Italiensehnsucht der Deutschen? Kann man darüber noch irgendwas Neues, Interessantes schreiben?
Es käme wohl eine ganze Menge germanistisches Herzblut zusammen, wenn man die vielen Qualifizierungsarbeiten zählen wollte, die zu Goethes italienischer Reise geschrieben wurden. Aber viele Bücher sind noch lange kein Beleg dafür, dass ein Thema auch erschöpfend abschließend behandelt worden ist. Also Golo Maurers Buch Heimreisen ist dafür ein Beispiel. Das ist nämlich ein ganz bemerkenswertes Buch, weil es über Goethe und diese entscheidende Reise spannend und zugleich auch kenntnisreich zu erzählen weiß. Und auch, weil er keine Scheu hat, von Goethe beispielsweise als dem Oberfluchtmeister oder dem Profi-Zurückkommer zu sprechen.
Ja gut, auf jeden Fall ist ja das schon mal ein schöner Begriff, Oberfluchtmeister. Wie porträtiert Golo Maurer denn Goethe jetzt als Flüchtenden?
Ja, also er jongliert ja nicht nur mit so schnittigen Begriffen, sondern er belegt auch anhand von Beispielen, warum Goethe wirklich als Oberfluchtmeister gelten kann. Denn fluchtartig hat er 1767 seinen Studienort Leipzig verlassen. 4 Jahre später verschwand er nach der Promotion ganz plötzlich aus Straßburg. 1775 floh er aus Frankfurt am Main und wollte eigentlich da schon nach Italien reisen, aber ist dann in Weimar gelandet. Und schließlich war die Reise nach Italien, zu der er dann am 3. September 1786 aufbrach, auch eine Flucht. Und bemerkenswert ist, dass Goethe immer in den Städten, aus denen er geflohen ist, Frauen zurückgelassen hat.
Ah.
Und Das macht Maurer ganz schön. Also er zeigt Goethe als jemanden, der sich einfach die Freiheit nimmt, plötzlich zu verschwinden, wo immer er auch ist. Aber diese Italienreise hat er ganz minutiös vorher geplant. Also er hat genau beachtet, wen weiht er ein, wen lässt er nichts von dieser Reise wissen. Und da erfährt man beispielsweise, dass einer der Fluchthelfer sein Diener Seidel war und keine Ahnung hatte seine geliebte Charlotte von Stein. Und dann bleibt er anderthalb Jahre immerhin in Italien und kehrt dann zurück nach Weimar. Und da erweist er sich dann wiederum als der Profi-Zurückkommer. Also alle haben auf ihn gewartet in Weimar, das wusste er auch. Er steht wieder im Mittelpunkt und dann will man natürlich hören, was hat er in Italien erlebt.
Also auch eine gut inszenierte Rückkunft. Ist das jetzt eigentlich gemeint mit der Heimreise aus dem Titel? Denn das ist ja der Haupttitel, Heimreise für dieses Buch.
Ja, also eigentlich ist Goethe im Alter von 37 Jahren nach Italien gefahren. Und das war so in der Mitte des Lebens. Und man muss sich vorher nochmal in Erinnerung rufen, da war Goethe schon unglaublich berühmt. Also er hatte den Werther geschrieben, war weltbekannt geworden. Und er war in Weimar nicht mehr Künstler nur, sondern plötzlich war er auch Minister. Er war geadelt worden. Und dieser Ministerberuf, dieses Beamtendasein, das hat auch seine Kräfte in Anspruch genommen. Und das Dichterische trat immer mehr in den Hintergrund. Und jetzt fährt er nach Italien, um wieder zum Dichter zu werden. Also er flieht in die Fremde, will aber eigentlich zu sich selbst wiederkommen. Und das macht Maurer und legt Maurer ganz schön dar, dass er in Italien alles das wiederfindet, was ihn eigentlich auszeichnet. Also die Begegnung mit der Antike, mit der Kunst. Und dann schreibt er den bemerkenswerten Satz in der italienischen Reise: Es ist mir, als wenn ich hier, also hier in Italien, geboren und erzogen wäre. Und insofern fährt er zurück in das Land, aus dem er meint, eigentlich gekommen zu sein.
Ist das auch gemeint mit diesem, was ja auch im Titel des Buches steckt, also Heimreise Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst, dass jetzt auch andere Deutsche in Italien wie Goethe zu sich selbst kommen?
Ja, sie suchen sich selbst, aber sie suchen auch Goethe. Also das ist ganz wunderbar. Das fängt gleich an, als Goethe zurück ist, wieder in Weimar. Da macht sich sein Freund Herder sofort auf den Weg, auch nach Italien. Und da beginnt das schon, dass man anfängt, auch dahin zu reisen, wo Goethe gewesen ist. Aber mit dem Erfolg bei Herder, dass der die Euphorie von Goethe überhaupt nicht teilen kann. Und als dann die italienische Reise in Buchform erscheint, 1816, da beginnt so etwas, dass man nach Italien fährt und man hat Goethes Buch im Gepäck, liest den Goethe dabei und geht dann an die Orte, wo er gewesen ist. Und da hat Maurer verschiedene Beispiele, also das beginnt mit Fanny Hensel und geht weiter über Rudolf Borchardt, aber es kommen dann eine ganze Menge Schriftsteller und verschiedene Künstler, an denen Maurer zeigt, wie ist es denen in Italien und mit Goethe ergangen. Ingeborg Bachmann, die Schriftstellerin zum Beispiel, der Komponist Hans-Werner Henze, das sind alles Italienreisende gewesen. Der Autor Rolf-Dieter Brinkmann, auf die geht Maurer in seinem Buch ein. Da zeigt er so das Italienische an denen. Wobei der Goethe-Bezug dann, das muss man auch sagen, immer stärker in den Hintergrund tritt.
Im Moment wird ja vor Reisen gewarnt. Also jetzt sollte man gerade nicht nach Italien fahren. Jetzt, wenn man dieses Buch gelesen hat, sitzt man dann da mit einer noch größeren Italien-Sehnsucht, die man eben jetzt nicht stillen kann? Oder stillt gerade das Buch diese Sehnsucht für eine Weile?
Ja, also beides zugleich, würde ich sagen. Aber es weckt natürlich Sehnsüchte. Man erfährt von Maurer aber auch, und das ist ganz schön, dass Goethe, dieser vieles bedenkende Reiseplaner, ja auch lernen musste zu warten. Also der musste warten auf den richtigen Moment. Wann kann ich denn nun diese Reise nach Italien antreten? Und insofern könnte man da ein wenig auf Goethe gucken und
sich auch in Geduld
Buch,
üben.
Ja, genau. Sich in Geduld üben, genau. Und mit Maurers Buch einfach diese Zeit überbrücken. Und dafür eignet sich dieses Buch Heimreisen ganz hervorragend. Und dann sollte man los nach Italien, in das Land, wo die Zitronen blühen.
Und man kann eine ganze Weile damit überbrücken, denn das Buch hat 544 Seiten. Das Buch von Golo Maurer, Heimreise Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Besten Dank an Michael Opitz. Eine Verseltsamungsstrategie, die hat der Schriftsteller und Radioautor Florian Werner festgestellt, als er für uns einen Song von Chilly Gonzales ganz genau gelesen hat. Chilly Gonzales, das ist einer der schillerndsten Pop-Entertainer der Gegenwart, hält unter anderem den Weltrekord für das längste Solokonzert, geht bevorzugt in Bademanteln und Pantoffeln auf die Bühne. Jetzt hat er auch noch ein Album mit Weihnachtsliedern aufgenommen, A Very Chilly Christmas. Und von diesem Album hat Florian Werner einen Song gelesen.
Es zählt zu den Kennzeichen eines erfolgreichen Popsongs, dass man schon nach wenigen Sekundenbruchteilen erkennt, um welches Stück es sich handelt. Man denke an das markant sägende Gitarrenriff von Satisfaction, an die feierlichen Klavierakkorde von Let It Be oder eben an die ersten Töne von Stille Nacht. Der Song zählt zum Weltkulturerbe. Der amtierende Papst bezeichnete ihn als sein Lieblingslied. Der Text wurde in über 300 Sprachen übersetzt, unter anderem ins Klingonische, eine Kunstsprache aus dem Star Trek-Universum. Auch die Zahl der Aufnahmen ist Legion. Wobei manchmal nicht ganz klar ist, ob es sich um eine ernst gemeinte Hommage oder doch eher um eine Parodie handelt. Zum Beispiel bei der durchgespürten Version von Helene Fischer. Oder bei der erstaunlich textsicheren Fassung der amerikanischen True Metal Band Manowar, deren Sänger offenbar ein Faible für deutschsprachige Musik hat und seine Kompositionen ganz unbescheiden mit denen Richard Wagners vergleicht. Nun hat sich also auch Chilly Gonzales des Stückes angenommen. Zwei Besonderheiten fallen ins Auge oder besser ins Ohr. Zum einen verzichtet der Künstler auf den hinlänglich bekannten Text. Zum anderen klingt seine Fassung deutlich schwermütiger als andere. Während das Original in beschwingtem D-Dur komponiert ist, spielt er das Stück in melancholischem A-Moll. Das ist mehr als eine harmonische Verseltsamungsstrategie. Schließlich handelt es sich bei Weihnachten um ein Fest, bei dem man durchaus auch traurig werden kann. Das klingt schon in der dritten, hier unhörbaren Zeile des Textes an. Einsam wacht. Es geht in Stille Nacht ganz wesentlich um das Alleinsein. Auch die Rezeptionssituation des Stückes dürfte für viele Hörerinnen und Hörer von Einsamkeit geprägt sein. Ich fühle mich nie so einsam wie zum Ende des Jahres, schreibt etwa Daniel Schreiber in seinem Buch Allein. Sobald die ersten Weihnachtsbeleuchtungen auf den Straßen zu sehen sind, kommt es zu einer psychischen Dynamik, der man sich nur schwer entziehen kann. Trotz seiner tristen Molltonalität und des barmenden Cellos hält die Version von Chilly Gonzales aber doch einen Trost bereit. Schließlich hat Musik immer etwas mit Resonanz zu tun. Wenn die von einem Menschen erzeugten Schallwellen auf das Ohr eines anderen treffen, gerät etwas in Schwingung. Und wenn eine solche Verbindung entsteht, ist die Nacht, zumindest für die Dauer eines Songs, etwas weniger still und allein.
Silent Night vom neuen Chilly Gonzales Album A Very Chilly Christmas.